Guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich alle hier im Saal und auch ganz herzlich draußen am Telefon oder an den Laptops. Ja, schön, dass wir so eine große Runde sind und dass so viele Kinder da sind. Der Lothar wird uns die Predigt halten. Das Thema: der Garant des neuen Bundes. Und der Text dazu aus Hebräer 10, die Verse 1 bis 18, wer damit lesen möchte. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Grüßen möchte ich euch mit dem Wochenspruch aus Epheser 2, der Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ja, wir glauben, aber aus Gottes Gabe, der macht es möglich, dass wir glauben dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Zu den Bekanntmachungen. Einladen möchte ich zur Bibelstunde am Mittwoch, 19 Uhr. Und nächsten Sonntag wieder Gottesdienst hier, 10.30 Uhr. Der Krabbelkreis Mittwoch um 15 Uhr. Und der Teenkreis auch am Mittwoch, 18 Uhr. Die Jungschar, so das letzte Mal vor den Ferien, am Freitag um 16 Uhr. Ja, und dann sind Ferien und dann fällt einiges flach. Das erste Lied, das wir singen möchten, ist im Liederbuch die 228, die Verse 1 bis 3 und 8. Du meine Seele singe.
Thank you.
Die Lesung steht im Psalm 40, die Verse 1 bis 11, ein Psalm Davids. Ich harre des Herrn, und er neigt sich zu mir und hört mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mit ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speiseopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Soweit der Psalm. Die Kinder sind eingeladen für den Kindergottesdienst. Ja, und vor dem Lied möchte ich noch beten für die Kinder. Und danach singen wir das Lied aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die 288, 1 bis 4, Christi Blut und Gerechtigkeit. Herr Vater, hab Dank, dass du so viele Kinder hierher gebracht hast, dass sie auf dein Wort hören dürfen. Hab Dank, dass sie auch gern kommen und ja, fröhlich sein dürfen. Danke auch für den Kindertag gestern, dass da alles schön abgelaufen ist, dass sich niemand wehgetan hat und dass die Kinder doch auch spielen konnten und auf dein Wort hören und singen konnten. Hab Dank, Herr, dass du da bist und ganz besonders die Kinder lieb hast. Segne und behüte du sie heute. Segne auch die, die sich vorbereitet haben, mit den Kindern dein Wort weitersagen. Hab Dank. Amen. Ja, 288, 1 bis 4.
Thank you. Ja, da wird es richtig leer, wenn die Kinder rausgehen hier. Schön. Also nicht, dass es leer wird, aber dass wir so viele Kinder haben, die sich einladen lassen. Toll. Ja, der Garant des neuen Bundes, so habe ich es überschrieben. Ich habe mich ja immer mal wieder mit dem Hebräerbrief beschäftigt und jetzt auch im letzten Monat hauptsächlich Hebräerbrief gelesen. Und ja, da ist es schon spannend, über diese Person, die der Garant ist, nochmal zu sprechen und das in die Mitte zu stellen. Die Schrift enthält ja nicht nur einen Bund, sondern gerade im Alten Testament hat sie einige zentrale und wichtige Bündnisse, die wegweisend sind auch für das, was Gott vorhat mit dieser Welt. Was aber ist überhaupt ein Bund? Und wie haben wir ein Bündnis zu verstehen? Was steht dahinter? Was soll das eigentlich heißen? Ein Bund? Ein Bündnis? Ich habe so gedacht, wir haben im Moment ein sehr greifbares Beispiel dafür. Das militärische Bündnis der NATO. Im Moment ist es so, dass sich Staaten bemühen, Finnland und Schweden, in die NATO einzugehen, um einen Schutz zu erfahren. Einmal sagt man, wenn ein Staat dieses Bundes angegriffen wird, versteht man es als Angriff auf das ganze Staatenbündnis. Es werden also alle angegriffen. Das ist das Grundverständnis dieses militärischen Bündnisses. In diesem Fall sucht man also Schutz und im Falle einer feindlichen Invasion auch Beistand. An diesem Beispiel merken wir deutlich, was ein Bund ist. Entscheidend an einem Bund ist ohne Frage die Bündnistreue der Partner. Wenn die nicht hält, dann ist der ganze Bund nichts wert, er taucht nichts. Wenn nicht die Parteien dafür stehen, dann habe ich was unterzeichnet, Papier, das kann ich auch in den Ofen werfen. Das nützt nur, wenn es im Bündnisfalle auch zum Tragen kommt. Deswegen denke ich, ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, was ein Bündnis bedeutet. Ein Bündnis hängt am Partner und im Ernstfall gilt es, füreinander einzutreten, das zu halten, was in dem Bündnis beschlossen ist. Darauf kommt es an. Natürlich gibt es auch kleinere Bündnisse, zum Beispiel den Bund der Ehe. Aber auch hier vertraut man darauf oder baut darauf, dass das gegebene Versprechen nicht gebrochen wird, sondern möglichst über die Lebenszeit Bestätigung findet in gegenseitiger Treue. Ist ja nicht immer so. Aber das ist ja das, wenn man eine Ehe schließt, und da bin ich mir sicher, in diesem Moment wünschen sich das beide. Das hält nicht immer, das wissen wir ja, es ist ja ein Fakt. Aber der Wunsch, der dahinter steht, ist, eine lebenslange Treue zueinander und füreinander da zu sein. Auch wenn es mal schwierig wird und gerade wenn es schwierig wird. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Bündnisse, wo man Regeln einhält, um einen fairen Handel zu beschreiben. Also allerlei. In der Schrift haben wir einige Bündnisse im Alten Testament. Ich möchte nur kurz anreißen, damit es vielleicht so eine Erinnerung kommt, wo überall wichtige Bündnisse sind. Ich habe sie sicher nicht vollzählig, aber so wesentliche. Der erste, der uns einfällt, ist natürlich der Noah-Bund nach der Sintflut. Mit dem Bundeszeichen des Regenbogens, der letztlich von der Treue Gottes spricht, nicht von der Treue des Menschen. Sehr schön. Von der Treue Gottes spricht dieser Bund. Und Gott stellt sich dazu und sagt, solch ein Gericht werde ich nicht mehr über die Erde gehen lassen. Ich möchte, dass diese Welt Bestand hat, dass sie nicht wieder solch ein Gericht hat. Es ist ein ewig Bund, also ein Bund, den letztlich Gott schließt, ein universaler Bund, der erst Ende findet, wenn diese Erde durch eine neue Erde und einen neuen Himmel abgelöst werden. Das kommt einmal. Aber so lange will Gott einfach dem Menschen die Verhältnisse geben, dass wir leben können in dieser Welt. Das ist seine Treue. Dann haben wir den Abraham-Bund, geprägt davon, dass Abraham beim Schluss dieses Bundes in einen tiefen Schlaf fällt. Gott aber ist ganz wach. Er verbindet hier Nachkommenschaft für den Glaubensvater Abraham und Landverheißung. Als greifbarer Gegenstand wird die Herausführung des Volkes aus der Gefangenschaft genannt, aus der Hand des Unterdrückers Ägypten stehen. Es ist ein einseitiger, von Gott gesprochener Bund und damit unverbrüchlich. Was Gott spricht, ist unverbrüchlich. Was wir sprechen, ist immer sehr vage. Aber was Gott verspricht, ist unverbrüchlich. Das ist ein unverbrüchlicher Bund. Dann kommt der Sinai-Bund, der große Bund des Alten Testaments, der alte Bund eigentlich, wenn er so genannt wird, der vorherige, der Gesetzesbund, der an Ordnungen und Geboten ausgerichtet ist, welche zu halten sind, erstmalig am Berg Sinai geschlossen, dann beim Landtag zu sichern, die Erneuerung des Bundes unter Josua, in Josua 24 genannt, mit dem prägnanten Satz, den möchte ich lesen dazu, als Josua zum Volk sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, er wird eure Vergehungen, eure Sünden nicht vergeben. Ein beidseitiger Bund zwischen Gott und Israel, er wird, merkt euch mal diesen Satz, auch für heute, für die Predigt. Er wird eure Vergehungen und eure Sünden nicht vergeben. Ein hartes Wort, oder? Er wird eure Vergehungen und eure Sünden nicht vergeben. Das sagt Josua zu dem Volk, in Zusammenhang mit dem Gesetzesbund. Sehr spannend. Nun haben wir noch den Davidbund. 2. Samuel 7, auch ein wesentlicher Bund. Gott wird David ein Haus bauen, ein Ewigbund wieder, der von einem Nachkommen Davids spricht, dem Gott selbst Vater sein wird und einen Thron auf Ewigkeit. Heute aber wollen wir über einen Bund sprechen, der auch im Alten Testament schon genannt ist und der hier aufgegriffen wird, Hebräer 10, die Verse 1 bis 18. Ich gehe es abschnittsweise mit euch durch. Zunächst die Verse 1 bis 9 unter dem Überpunkt, die Wirklichkeit steht über dem Schatten. Die Wirklichkeit steht über dem Schatten. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güte nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich bringen, die hinzunahnten, für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagte er, Schlachtopfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Also da ist etwas da, ein Opferkult, ein Heiligtum, in dem Opfer gebracht werden, wo angebetet wird, wo Gottes Begegnung stattfindet. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das ist abgelöst, das ist nur das Erste gewesen, eine Vorschattung dessen, was eigentlich kommen sollte. Der Zentralsatz des Hebräerbriefs, das finde ich sehr interessant, die Hauptsache, das Kernstück, so wird es übrigens auch wörtlich genannt, das ist hochspannend, ist der Satz in Hebräer 8, 1 und 2. Da heißt es, die Hauptsache dessen, aber was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Also nicht etwas Nachgebautes, sondern eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit aus der Hand Gottes. Ist diese Welt eine Wirklichkeit aus der Hand Gottes? Ja, Gott strebt in all dem, was er sagt und schafft, zur Wirklichkeit. Deswegen ist das so interessant, wenn wir von einer lebendigen Hoffnung und von einem neuen Himmel und einer neuen Erde sprechen und wenn Jesus sagt, ich bin gegangen zum Vater, euch Wohnungen zu bereiten. Das ist Wirklichkeit. Das wird genauso real sein wie das, was wir hier erfassen. Nur diese ganzen Heiligtümer, die gemacht wurden im Alten Testament, das war ein Abbild dessen, was Mose sehen durfte. Nach dem Urbild. Das ist ein Schatten in dieser Zeit, nicht das Wirkliche. In Kapitel 9, Vers 11 und 12 wird ergänzt, Christus aber ist gekommen als hoher Priester. Christus ist der hohe Priester. Der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, also nicht Teil dieser sichtbaren Schöpfung ist, verstehen wir? Furchtbar schwer für uns. Warum? Weil wir gefangen sind in allem Sichtbaren. Wir denken ja immer, alles da, diese Box, die da steht, das ist echt, der Daniel, der sitzt, ist echt, der Erwin, das Pult. Aber dass es darüber hinaus eine unsichtbare Welt gibt, die tatsächlich real ist, viel wirklicher noch als das, was wir hier sehen und mit unseren Sinnen fassen, das fällt uns schwer, fällt uns furchtbar schwer. Aber hier ist also von einem größeren und vollkommenen Zelt die Rede, das nicht mit Händen gemacht ist, also ein Zelt, das in der himmlischen Welt vorhanden ist. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden oder begründet, könnte man auch sagen. Was ganz Neues. Also wenn der Erwin hat das ja so schön gesagt vom Epheserbrief. Ihr dürft neu werden. Und Gottes Gabe ist es, der Glaube ist Gottes Gabe, es ist nicht das, was wir uns nehmen, es ist Gottes Gabe. Woran entzündet sich der Glaube? Woran entzündet sich unser Glaube? Am Wort. Am Wort und durch den Geist ins Herz getragen. Der Glaube kommt aus dem Wort. Woher aber nimmt das Wort seine Kraft? Woher? Von der Person Gottes. Gott ist der, der hinter diesem Wort steht. Und deswegen können wir, dürfen wir glauben. Wenn Christus zu Lazarus spricht, komm heraus, dann entzündet es sich an diesem Befehlswort Christi, nicht an der Kraft des Lazarus von den Toten aufzuerstehen. Versteht ihr? Glaube gründet sich im Wort und das Wort muss ja einen haben, der hinter diesem Wort steht, wie ein Bündnis. Einer, der für dieses Wort steht und sagt, ja, es ist wahr. Die Wahrheit dieses Wortes garantiert. Hier auf dieser Erde, in der sichtbaren Welt, dieser sichtbaren Schöpfung Gottes, hatte das Heiligtum als Abbild und Schatten der himmlischen Dinge eine vorläufige Bedeutung. Man hat im Alten Testament den Auftrag erhalten, ein Heiligtum, ein Urbild zu errichten. Mose hatte diesen Auftrag erhalten, das Gott ihm geoffenbart hatte. Es steht in 2. Mose 25, ich lese da auszugsweise aus diesem Kapitel. Und der Herr redet zu Mose und sprach, ich lese dann die letzten beiden Verse in diesem Abschnitt. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Warum? Es hat einen Grund, ein Heiligtum. Damit ich in ihrer Mitte wohne. Es ist eine schöne Eigenschaft Gottes, die wir nie unterschätzen sollten. Gott hat eine Freude, Vitali, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit mir auch. Gott möchte in unserem Leben, in unserer Mitte wohnen, letztlich in unserem Herzen wohnen. Gott hat eine Sehnsucht nach dem, was er geschaffen hat, nach seinen Menschenkindern. Wir sind ihm überhaupt nicht gleichgültig. Er möchte in der Mitte seines Volkes Israel wohnen. Das war der Grund des Heiligtums im Alten Testament. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Was stand im Zentrum dieses Heiligtums? Das wisst ihr alle, im Zentrum stand die Lade aus Akazienholz, die innen und außen mit reinem Gold überzogen war, 125 Zentimeter lang, 1,25 Meter, 75 Zentimeter breit, 75 Zentimeter hoch, also 2,5 Ellen mal 1,5 Ellen mal 1,5 Ellen. Auf dem Deckel zwei Cherubim, zwei Engel, die sich mit ihren Flügeln berührten und die Lade überdeckten, ebenfalls mit Gold überzogen. Ich habe gedacht, ein kleines Kästlein für einen großen Gott. Wisst ihr, ich habe gedacht, die Herrscher dieser Welt, wenn man sieht, welche Prachtbauten die sich hinstellen, um nicht vergessen zu werden. 100%. Um nicht vergessen zu werden. Manche haben sich Grabmäler gebaut. Denkt mal an die Pyramiden in Ägypten. Um nicht vergessen zu werden. Haben sich einbalsamieren lassen. Um nicht zu vergehen. Um noch da zu sein. Noch teilzuhaben. Immer die Sehnsucht. Teilhabe an dieser Welt nicht verloren zu werden. In den Gedanken der Menschen noch genannt zu werden. Nicht weg zu sein. Eigentlich liegt das in uns allen. Diese Furcht, vergessen zu werden, das liegt in uns allen. Und diese Furcht nimmt uns nur einer, der Ewige. Der sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich weiß, wie du heißt. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Das kann nur Gott. Wisst ihr, er vergisst uns nicht. Ja, ich sage immer dann, um das so deutlich zu machen für uns selbst, wenn ich jetzt mal euch so rumfragen würde hier im Kreis, wer kennt noch seinen Vater? Und sagen, ja, aber mein Vater natürlich, habe ich noch viele Erinnerungen an den Papa. Weiß da noch manches zu sagen, manche Geschichte mit ihm, mit der Mutti auch. Dann frage ich, ja, und der Großvater? Ja, da habe ich auch noch so ein paar dunkle Momente, wo ich noch weiß, ein bisschen wie er so war, habe ihn nur kurz kennengelernt. Ja, also da weiß man aber auch noch ein paar Dinge vielleicht, wenn man ihn kennenlernen durfte, ist auch nicht mehr der Fall. Dann frage ich nach dem Urgroßvater. Dann wird's schon eng. Dann wird's schon eng. Urgroßvater, ja, da haben Sie mal eine Geschichte erzählt über den, was der so gemacht hat. Das habe ich vielleicht noch so eine Geschichte über den Urgroßvater, die Urgroßmutter. Und dann frage ich nach der Urgroßvater. Und dann hört's auf. Versteht ihr, wie schnell Vergessenheit in diese Welt geht? Wie schnell. Dieser Gott sagt, er möchte eine kleine Lade aus Akazienholz und dort will er gegenwärtig sein, will Begegnung möglich machen. Auch wenn Salomo später sagt von diesem Gott, ich weiß wohl, dass dieser Palast, dieses Gebäude dich nicht halten kann, die Himmel der Himmel können dich ja nicht fassen. Es ist ihm klar, diesem weisen Mann. In der Lade finden wir das Zeugnis, die zwei steinernen Tafeln, also die Gebote, die Weisungen zum Leben, sage ich lieber. Wir finden zudem einen Goma, also einen goldenen Krug, circa 2,2 Liter mit Manna, mit diesem Brot, das sie in der Wüste aßen. Und wir finden einen interessanten Stab, der als einziger von 12 Stäben zum Grünen kam und tatsächlich Mandeln trug, am nächsten Mandelblüten am nächsten Tag und sogar reife Mandeln. Über eine Nacht hinweg und wo Gott sagte, aus Aaron soll mir das Priestertum erstehen. Aus einem Totenholz kommt Leben. Wenn man sich die Königspaläste dieser vergangenen Herrscher anschaut, dann merkt man, wie different das alles ist. Aber es ist eben nur ein Schatten. Die eigentliche Wirklichkeit, das Gesetz im Innern zu tragen, das wahre Lebensbrot zu sein, der, der vom Kreuzesholz nicht gehalten werden kann, sondern als Auferstandener hervorsprost, ist unvergleichlich größer, herrlicher und lebendig bis heute. Das ist die eigentliche Wirklichkeit, die dahinter steht. Hinter all diesen Dingen steht etwas. Und wir werden einen Teil davon heute ein bisschen betrachten. So ist das ganze Opfer eine Erinnerung an die große Sündenschuld, kann aber letztlich das innere Wesen nicht reinigen, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Hierzu bedarf es mehr. Was bräuchte es, um Sünden hinwegzunehmen? Auf ewig frei zu sprechen. Frei zu sprechen auch von dem, der uns immer anklagt, vom Feind, dass er nicht mehr an uns ran kann. Es bräuchte hierzu einen Menschen, der im Herzen das Gesetz Gottes trägt, es nicht zerbricht, sondern hält in allen Punkten. Es bräuchte einen Menschen, der vom Feind in nicht einem einzigen Punkt angeklagt werden könnte und keinerlei Schuld hat. Einen ohne Sünde. Dieser eine müsste das Gesetz Gottes in sich tragen. Also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich halten. Nun lesen wir die Stelle aus Psalm 40 noch einmal kurz, auf die sich ja Hebräer 10 hier bezieht. Der Erwin hat sie am Anfang gelesen, ich möchte es trotzdem noch einmal kurz aufgreifen. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Da sprach ich, siehe, ich lese den Vers 7 dazu. An Schlachtopfern, Speisopfern hattest du keinen Gefallen, Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Nochmal im Vers 11, deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen, im Inneren meines Herzens. Hier finden wir also von David her einen prophetischen Hinweis auf den Messias, auf Jesus Christus, den Menschensohn und zugleich Gottes Sohn, Jesus Christus von Nazareth. Von diesem Mann spricht Psalm 40, 1000 Jahre zuvor. Spannend. In der Bergpredigt finden wir den bezeichneten Satz von Jesus selbst: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Sehr bezeichnend finden wir es im Johannesevangelium, wo er sagt: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagen die Jünger: Oh, hat er irgendwas bekommen zwischendrin? Wir haben es nicht mitgekriegt. Hat er was gegessen, so einen kleinen Imbiss, einen Snack, und wir waren nicht dabei? Jesus sagt dann zu ihnen erklärend: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Dieser eine, so ganz andere Mensch, dieser ganz ohne Sünde, stellt sich bei der Bußtaufe des Johannes am Jordan in die Reihe der Sünder. Dieser Geliebte Gottes, der wohlgefällige Sohn, macht unsere Not zu der Seine. Er macht unsere Not zu der Seine. Ist das nicht herrlich? Das hätte er nicht gemusst. Er hat es nicht zwanghaft getan. Das gilt zunächst zu begreifen. Hier begegnet uns der einzige Gott, völlig wohlgefällige Mensch, seit der Zeit des Sündenfalls. Der einzige Gott, völlig wohlgefällige Mensch, seit der Zeit des Sündenfalls. Und über den heißt es in Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und das meint nicht nur im Äußeren, so würden wir es begreifen. Der Erwin hat noch nie geglaubt, sage ich jetzt mal, vielleicht doch, weiß nicht. Aber ich sage mal, der Erwin hätte noch nie geglaubt. Aber vielleicht hat er in Gedanken schon das eine oder andere geglaubt. Wisst ihr, auch im Inneren, im Herzen, im Wesen, wie leicht sind wir dabei, Gott die Ehre zu rauben oder einem anderen Menschen. Wie schnell geht das bei uns Menschen, wenn wir uns mal betrachten. Im inneren Wesen ist Jesus auch ohne jegliche Sünde. Vollkommen frei davon. Das kennen wir nicht. Das kennen wir Menschen nicht. Wir können im Äußeren manches halten, aber im inneren Wesen fallen wir alle. Und dieser hohe Priester kennt unser ganzes Menschsein und kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, kann es verstehen und begreifen, weiß, wie es uns damit geht. Solch einen hohen Priester. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Was aber ist das Zweite? Mein zweiter Punkt, das endgültige und vollgültige Opfer tritt an die Stelle der vorläufigen Opfer. Die Verse 10 bis 14, Hebräer 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Es erinnert mich sehr an das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vollkommener ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr das Reich der Himmel nicht ererben. Spricht von einer ganz anderen Art Gerechtigkeit. Nun, zu sehen, dass Jesus Christus aus Gott geboren und von Gott gesandt war, vielleicht sogar anzuerkennen, dass er sündlos blieb, all das wäre für uns noch nicht von entscheidender Bedeutung. Das wäre schön für ihn. Wir könnten ihm gratulieren dazu. Wir könnten sagen, gut gemacht, tolles Leben gelebt, Respekt. Hätte ich nicht hinbekommen. Das könnten wir alles sagen. Wir könnten Achtung vor ihm haben, wir könnten ihn ehren. Und sagen, das ist ein Vorbildmaß, so könnte man es hinkriegen. Wird es aber nie schaffen. Es hätte für uns keine Bedeutung. Letztlich ist es die Tatsache, dass Christus ganz im Willen des Vaters blieb und somit ist der Wille des Vaters entscheidend für das Wort und Werk des Sohnes. Ich weiß, das wird schon oft ausgerufen, aber ich muss es an dieser Stelle einfach zitieren, Johannes 4, die Verse 16 und 17. Was ist der Wille des Vaters? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also das Ziel des Vaters war Rettung der Welt. Rettung dessen, was er geschaffen hat. Rettung seiner Menschenkinder, aber auch der ganzen Welt, des Ganzen, was er geschaffen hat. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief in liebevoller, väterlicher Weise, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. 1. Johannes 2, 1, 2. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand, Fürsprecher, Helfer, bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung, man könnte sagen in Klammer, in Person, als Opferlamm, für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Für die der ganzen Welt. Es fehlt nichts. Das Opfer Christi erkauft alles, ist vollgültig. Es fehlt nichts. Es könnte jeder gerettet werden. Es ist keiner ausgeschlossen. Es ist jeder eingeladen. Welch eine Botschaft. Der Wille Gottes ist es also gewesen, uns mit sich zu versöhnen. Durch das Opfer des Sohnes. Dieses Opfer aber ist vollkommen und heiligt seine Kinder für immer in vollkommener Weise. Mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht. Also ist die Frage der Schuld endgültig und für jeden, der es glaubt, geklärt. Die Schuldfrage ist endgültig geklärt. Welch eine befreiende und freimachende Wahrheit und frohmachend, einmal und für immer. Das heißt, ich muss nichts hinzutun und ich kann nichts hinzutun. Für manche ein Ärgernis. Für manche ein Ärgernis, diese Botschaft, das weiß ich. Die, die hinzutun möchten, sagen, so leicht kann es nicht sein. Ich muss doch auch was beitragen können. Ich muss doch auch gefordert sein. Ich muss doch auch was leisten können für dieses Heil. Nein, es ist von ihm her getan. Einmal und für immer. Woraus lebt dieser neue Bund? Hebräer 10, 15 bis 18, der neue Bund lebt aus der Vergebung. Ich lese diese Verse. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber dafür eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Da ist es getan. Da ist es getan. Da ist es, so wie Jesus am Kreuz sagt, vollbracht. Das ist nicht ganz einfach. Warum? Weil wir alle noch auch den alten Menschen uns spüren. Diese Sünde, das Alte, dass wir alle noch fehlen können, dass wir alle noch merken, wie wir dahinter zurückbleiben. Aber es ist gut gemacht. Es ist dafür bezahlt. Es ist dafür bezahlt. Wisst ihr, wenn die Vergebung der Schuld so wäre wie die Vergebung im Alten Testament, nämlich an diesem Versöhnungstag, einmal im Jahr, wo ich den Eindruck hätte, oh, jetzt habe ich mal wieder alles los. Und eine Woche später habe ich schon wieder ein bisschen Holz angesammelt und übers Jahr habe ich wieder den großen Kasten auf dem Buckel. So ist das nicht. So dürfen wir die Vergebung Christi nicht verstehen. Christi Vergebung gilt über deinem ganzen Leben. Über deinem Gestern, das du nicht mehr gut machen kannst. Manches können wir, sollen wir auch. Wenn wir eine Sache haben, die uns in den Sinn kommt, wir sagen, ich habe da ein Problem im Roman gehabt und das muss ich besprechen. Und der Roman sitzt hier in der Reihe und ich lasse es durchgehen. Und Gott erinnert mich dran, das ist nicht richtig. Da soll ich zum Roman sagen, Roman, komm, wir müssen mal reden. Lass uns mal reden. Ja. Und da hätten wir sicher manches. Und das ist gut, wenn Gott mir das aufs Gewissen legt, dass ich es ordne. Das sollen wir auch. Aber es gibt Dinge, die liegen in der Vergangenheit, die kann ich nicht mehr ordnen. Die sind weg. Die kann ich nicht mehr greifen. Der Mensch ist vielleicht nicht mehr da. Die Situation ist nicht mehr da. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Fand ich so spannend vom Herbert, ein alter Bruder, schon lang verstorben. Dieses Geschehen. Er ist als Soldat bei der Marine, da oben bei Kiel, und geht in die Bäckerei und will sich ein Brot kaufen. Und dann legt die schon das Brot auf die Theke und dann ist ein Bombenangriff. Und er sagt, weißt du, die sind alle davon gestorben. Ich war Soldat. Wir waren relativ entspannt. Ich bin stehen geblieben. Einmal war keiner mehr im Laden, aber das Brot lag noch. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe das Brot genommen und bin gegangen, ohne zu bezahlen. So, er wurde Christ. Das ging ihm nach, dass er sein Brot nicht bezahlt hat. Er lebte schon hier unten in der Pfalz in Hasloch. Er setzte sich in den Zug, fuhr hoch in diese Kieler Gegend und suchte diese Frau, suchte die Bäckerei. Die Bäckerei gab es nicht mehr. Er fragte, wo ist denn diese Frau, die hier verkauft hat, die Bäckerei hatte. Sie wussten noch, wo sie wohnte. Er ist hingegangen zu dieser Frau und hat ihr das gebeichtet, gesagt und gesagt, ich würde gern das Brot bezahlen. Ich weiß nicht, ob er es hat bezahlen müssen oder nicht, aber es war mir so ein Vorbild. So ein Vorbild. Der Weg war ihm nicht so weit. Wo wir es regeln können, wo Gott uns etwas aufs Gewissen legt, sollten wir es bereinigen. Aber es gibt viele Dinge, die können wir nicht mehr bereinigen. Aber da dürfen wir es Gott bekennen. Und es ist Vergebung darüber ausgesprochen. Über deinem Heute steht die Vergebung Jesu Christi. Und über deinem Morgen steht die Vergebung Jesu Christi. Welch eine gewaltige Sache. Erinnern wir uns an den Gesetzesbund? Da hieß es, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Segen und Fluch hingen vom Halten des Gebotes Gottes ab. Noch einmal die Erinnerung an Josuas Worte bei der Bundesanordnung zu sichern. Da sagt Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Was meint das, eifersüchtiger Gott? Er lässt keine Götzen neben sich stehen. Es gibt keine Nebengötter, es gibt keine Götter neben ihm. Das meint das. Und sie hatten ihre Nebengötzen, glaubt's mir. Er, sagt Joshua, wird euer Vergehen, eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Es nicht vergeben. Nach dem Gesetz seid ihr schuldig. Wisst ihr, müsst das mal lesen, wie viel von diesem, was da gesprochen ist, Segen ist und was Fluch ist. Muss man mal lesen. Nein, dieser Gott, dieser heilige, dreieinige Gott vergibt Sünde nicht einfach, lässt nicht neune gerade sein, ist weder auf einem noch auf dem anderen Auge blind. Dieser Gott sühnt die Sünde, schafft sich Recht und eine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, indem er selbst die Schuld trägt. Das erste klingt so hart, ich habe es auch hart gesprochen, um es hart zu sagen. Und dann wird es liebevoll, barmherzig, erbarmend, gnädig, indem er selbst die Schuld trägt, für das Vergehen bezahlt, das Lösegeld mit seinem Leben zahlt und die erkauft, die an ihn glauben, dem Feind alles Recht zur Anklage nimmt, alles Recht an den geliebten Kindern entzieht, sich schützend, rechtfertigend dazwischen stellt, als Lamm am Kreuz von Golgatha, vom Vater bestätigt am Ostermorgen der Auferstehung, als der Sohn, der dem Grab entsteigt. Welch ein Gott! Welch ein Gott! Wenn eine Seele das erfasst, dann muss sie doch aufatmen. Dann muss sie doch froh werden über diesen Zuspruch Gottes, über diese Art Gottes. Dann kann ich doch nicht so weitermachen wie bisher. Dann darf ich doch frei werden und froh. Der Schreiber des Hebräerbriefs führt den Geist Gottes als Zeugen, letztlich dritten Zeugen, Vater, Sohn, Geist, dieser Wahrheit auf, der im alttestamentlichen Wort von Jeremia diesen neuen Bund bereits ankündigt, der neue Bund im Blut Jesu Christi, der letztlich nach den Heiden in den Nationen greift, aber ganz, ganz gewiss auch nach seinem geliebten Volk Israel. Jeremia 31, da haben wir dieses Gewaltige, was hier im Hebräerbrief zitiert ist. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Der Sinai-Bund ist hier gemeint. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Sie haben gebrochen, nicht ich. Sie haben gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Welch ein Gott und welch eine Vergebung, der Garant dieses Bundes ist Jesus Christus. Und das Volk Israel wird einmal sehen, wer er ist, wird es erkennen, wird es erfassen und wird sich umkehren zu ihm. Und wir dürfen es schon heute sehen, fassen, erkennen. Es gibt auch aus dem Volk Israel, die es erfassen, die wissen, dass der Messias Jesus Christus war und ist. Und das wünsche ich uns, dass wir über dieser Botschaft froh werden, über dieser Vergebung, die geschehen ist, die vollbracht ist und die gültig ist, auch für uns. Amen. Wir wollen beten. Wer kann, darf sich erheben. Lieber Herr, dein Wort ist viel gewaltiger, als wir es jemals begreifen können. Es greift hinein in die Zeitströme unserer Wirklichkeit, wo wir längst die Finger davon lassen müssen, überhaupt nicht hineinkennen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und wir können die Zukunft nicht sehen. Du aber bist der Gott, der seine Vergebung ausspricht über unserem ganzen Sein, über unserem ganzen Leben. Und was du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, was am Auferstehungsmorgen vom Vater ratifiziert wurde, bestätigt, das gilt. Über Zeit und Raum hinweg, über alles, was wir denken können hinweg, dürfen wir wissen, wo du Schuld vergibst, ist Schuld völlig vergeben. Du sagst, wen du frei machst, der ist völlig frei. Ach Herr, lass uns doch leben in dieser Freiheit und in der Bindung an dich. Schenk, dass wir ehrlich werden vor dir, jeder Einzelne hier drin. Immer wieder und neu und ehrlich bleiben vor dir, auch mit unserem Versagen, auch mit unserem Fehlen, auch mit den Dingen, die in unserem Leben daneben gehen, wo wir dir zur Unehre sind und nicht zum Zeugnis. Herr, hab Dank, dass du das Ja bist, das der Vater selbst gesprochen hat, auf Ewigkeit hin. Und hab Dank, dass der Vater selbst uns lieb hat. Und so möchten wir sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, wir singen noch das Lied Nummer 376, die Strophen 1 bis 3. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. 376 im Gemeinschaftsliederbuch, Strophen 1 bis 3. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Ja, euch allen eine gute Woche, auch denen, die zu Hause zugehört haben. Und wir hören noch im Nachspiel. Vielen Dank auch fürs Spiel.